ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und diese Woche war wieder einiges los hier in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht und wir versuchen euch mal einen Überblick zu geben, was da so alles abging. Es ging nämlich los am frühen Mittwochmorgen, da gab es eine Pressemitteilung der GFF, das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein Verein, der schon über 100 Verfahren hier nach Karlsruhe gebracht hat und sie suchen immer aktiv auch nach Fällen, um sie ans Bundesverfassungsgericht zu bringen und möglichst zu gewinnen, damit Grundrechte gestärkt werden. Und in dieser Pressemitteilung, die wurde morgens um 8 veröffentlicht, da ging es um einen Beschluss vom 3. November. Das Bundesverfassungsgericht selbst hatte den aber noch gar nicht veröffentlicht und sich noch gar nicht dazu geäußert. Das war etwas ungewöhnlich. Und worum ging es da? Es ging um eine Verfassungsbeschwerde eines Redakteurs von Radio Dreieckland, einem Radiosender aus Freiburg. Und meine Kollegin Alena Lagmöller hat sich genauer damit beschäftigt. Hallo Alena.
Hallo Fabian.
Alena, vielleicht erstmal vorab, was ist denn Radio Dreieckland?
Ja, Radio Dreieckland ist ein freier Radiosender aus Freiburg, ich glaube relativ klein. Das ist im Prinzip diese dritte Säule des Rundfunks. Es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gehören ja wir auch dazu. Dann gibt es den privaten Rundfunk, der häufig werbefinanziert ist. Und dann gibt es dieses freie Bürgerradio. Und so ist es auch bei Radio Dreieckland. Da wird das Programm überwiegend von Ehrenamtlichen gemacht. Es läuft keine Werbung, es ist irgendwie regional und vor Ort. Und dieser kleine Radiosender aus Freiburg ist in den letzten Jahren in den Fokus der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gelangt.
Okay, und warum hat die Staatsanwaltschaft jetzt genau gegen Radio Dreieckland ermittelt?
Also Radio Dreieckland hat auch eine Online-Seite, da veröffentlichen sie auch Nachrichten und da geht es um einen ganz kleinen Bericht von dem Redakteur, über den wir heute viel sprechen, das ist Fabian Kienert. Und in diesem Bericht geht es um Links unten in die Media und ich muss jetzt einmal eine größere Klammer aufmachen, bear with me. Also Links unten in die Media war auch eine Internetseite, eine Internetplattform für die linksautonome Szene. Jeder konnte da anonym veröffentlichen. Das war manchmal harmloses Zeugs, irgendwelche linke Theorie oder Statements, aber manchmal eben auch Aufrufe oder Anleitungen für Straftaten. 2017 wurde Links unten in die Media dann als Verein vom Bundesinnenministerium verboten. Das Ganze wurde ziemlich kontrovers diskutiert, weil eben viele der Auffassung waren, dass Links unten in die Media eigentlich auch ein Presseunternehmen, ein Presseorgan ist oder eine Presseplattform und dementsprechend auch den Schutz der Pressefreiheit genießt. Und das BMI hier über diesen Umweg des Vereinsrechts dann eigentlich ein Medienverbot erlassen hat, halt nur ohne die Abwägung mit der Pressefreiheit. Und die Voraussetzungen für so ein Medienverbot sind natürlich sehr viel höher als für ein Vereinsverbot. Dieses ganze Thema, das verdient eigentlich eine komplette eigene Folge. Das war jetzt wirklich nur der Kurzabriss. Ich hoffe, ich habe euch an dieser Stelle nicht verloren. Wir machen die Klammer jetzt wieder zu und gehen zurück zu Radio Dreieckland und diesem Bericht über diese Online-Plattform. Denn Fabian Kienert, der Redakteur, hat in diesem kurzen Bericht kritisch über dieses Verbot berichtet. Und er hat noch was Besonderes gemacht. Er hat nämlich einen Link zu einem Online-Archiv von Links unten in die Media an diesen Artikel drangehängt. Ein Online-Archiv, das ist im Prinzip ein 1:1 Spiegelbild von Links unten in die Media zu dem Zeitpunkt, als es verboten wurde. Also das heißt, alle Beiträge, auch diejenigen, die am Ende zu dem Verbot geführt haben, die sind da noch zu sehen. Und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat deswegen Ermittlungen aufgenommen wegen der Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Also Radio Dreieckland, das war so ein bisschen das Argument, hätte sich durch diese Verlinkung zu einem Sprachrohr dieser verbotenen Vereinigung gemacht. Und Fabian, da gehören zwei wichtige Voraussetzungen dazu. Erstens, diese verbotene Vereinigung links unten in die Media muss es noch geben, damit man sie unterstützen kann. Und zweitens, diese Verlinkung in einem Presseartikel muss eine strafbare Unterstützungshandlung sein. Es sind zwei wichtige juristische Fragen, die hier mit dranhängen.
Mhm. Also ich muss mal kurz nachfragen, also einen Link zu setzen könnte schon bedeuten, dass man etwas unterstützt. Also das ist für mich jetzt gerade so als Journalist, der ja auch manchmal über auch kontroverse Themen und ja vielleicht auch strafbare Sachen berichtet. Ja, irgendwie schwierig, wenn ich dann irgendwie gefühlt nicht mehr darüber berichten kann, zumindest meine Quelle nicht mehr offenlegen kann, über die ich berichte, weil ich mich dann selbst in Gefahr begebe, auch strafbar mich zu machen, oder?
Also das ist, also auch mich als Journalistin holt die Frage natürlich auch ab, weil ich mir jetzt ja auch denke, muss ich jetzt aufpassen bei meinen Quellenangaben. Für die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die sagt eben, das ist quasi so eine Form von Propaganda, dass man da eben all diese Sachen, all diese Beiträge noch sehen kann und es ist eben keine Quellenangabe. Ich komme darauf vielleicht nochmal zurück. Lass uns kurz über diese Verfassungsbeschwerde sprechen und wie Karlsruhe das entschieden hat. Also ich habe jetzt gesagt, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat ermittelt und sie hat ermittelt und zwar ist dabei auch nicht zimperlich vorgegangen. Also es wurden die Redaktionsräume von Radio Dreieckland durchsucht, es wurden da auch weite Teile dieser Redaktionsinfrastruktur beschlagnahmt und es wurden auch die Privatwohnungen durchsucht, insbesondere auch von dem Redakteur Fabian Kienert. Und dagegen hat er Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dass die Durchsuchung von der Redaktion nicht in Ordnung war, das hat das Landgericht Karlsruhe schon 2023 entschieden, aber diese Durchsuchung bei Fabian Kienert, das hat gestern das Bundesverfassungsgericht entschieden und es hat gesagt, das war offensichtlich nicht in Ordnung. Aus folgenden Gründen. Erstmal Privatwohnung hin oder her. Der Redakteur hatte dort den Laptop, den er für seine redaktionelle Arbeit genutzt hat und auch weitere Handys und Festplatten. Also funktional ist diese Privatwohnung in dem Moment wie eine Redaktion. Das heißt, wir haben hier nicht nur den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung, sondern wir haben auch den Schutz der Presse- und Rundfunkfreiheit. Und die ist ziemlich wichtig, hat Karlsruhe gesagt. Die ist schlechthin konstituierend für eine Demokratie. Deshalb sind die Hürden für Durchsuchungen in solchen Wohnungen dann auch besonders hoch. Und diesen hohen Anforderungen sind die Gerichte, die sich mit dieser Durchsuchung befasst haben, nicht gerecht geworden. Es gibt nämlich keinen stichhaltigen Anfangsverdacht und hier schließt sich der Kreis zu links unten in die Media. Es gibt keinen stichhaltigen Anfangsverdacht dafür, dass es überhaupt noch diese Vereinigung gibt. Mit folgenden Gründen. Diese Archivseite, auf die da verlinkt wurde, die wurde seit Ewigkeiten nicht mehr geändert. Das reicht nicht, um da dann am Ende tatsächlich daraus herzuleiten, dass es diese Vereinigung noch gibt. Ich meine, diese Archivseite hätte ja eigentlich auch von jedem anderen Menschen, der technisch einigermaßen versiert ist, hochgeladen werden können.
Es gibt ja viele so Webarchive auch. Also,
stimmt, ich glaube, das kann man auch mal, also es geht auf so, ich glaube, Wayback Machine oder genau. So, da kann man mit einem Klick so ein Abbild von einer Internetseite speichern. Also das ist als Argument nicht durchgegangen. Dann hatte das Oberlandesgericht Stuttgart, das zuletzt eben mit dieser Durchsuchung befasst war, gesagt, naja, also mutmaßlichen Betreiber von links unten in die Media, die wehren sich ja immer noch relativ renitent gegen die rechtlichen Maßnahmen, die gegen sie ergriffen wurden. Auch da hat Karlsruhe gesagt, das ist kein Argument. Also, dass man sich gegen ein Verbot wehrt, bedeutet nicht, dass man daraus auch gleichzeitig herleiten kann, dass man sich weiter mit dieser verbotenen Vereinigung betätigt. Und das dritte Argument, das noch vorgebracht wurde, war, naja, es gibt ja keine Anhaltspunkte dafür, dass sich diese Vereinigung nach ihrem Verbot tatsächlich aufgelöst hätte. Da hat Karlsruhe gesagt, na, das ist eine Vermutung, die hilft uns nicht. Wir brauchen positive Tatsachen, positive Anhaltspunkte dafür, dass es diese Vereinigung noch gibt. Also diese Durchsuchung war verfassungswidrig, das hätte man nicht machen dürfen, einfach weil der Anfangsverdacht für die Straftat, die hier vorgeworfen wurde, der war nicht gegeben. Das, was du eben angesprochen hast, Fabian, diese interessante Frage, ist das Setzen eines Links eigentlich eine Unterstützungshandlung? Die hat Karlsruhe leider nicht mehr beantwortet, weil sie halt schon gesagt haben, naja, es gibt diese Vereinigung nicht mehr, beziehungsweise es gibt nicht genug Anhaltspunkte dafür, ob es diese Vereinigung gibt.
Mhm. Und das Strafverfahren jetzt an sich, wie ist das ausgegangen?
Also da gab es auch einiges hin und her. Das Landgericht Karlsruhe wollte nämlich schon nicht die Anklage zulassen. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe dann wieder Beschwerde eingelegt und das Hauptverfahren wurde am Ende doch noch eröffnet. Fabian Kienert wurde dann aber 2024 freigesprochen. Eigentlich mit einer ähnlichen Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht geführt hat, ein Fortbestehen dieser Vereinigung links unten in die Media ist nicht nachweisbar und deswegen kann man sie auch nicht unterstützen. Das Gericht hat aber auch nochmal betont, was wir uns gefragt haben, selbst wenn links unten in die Media noch existieren würde, dann wäre das Setzen eines Links keine strafbare Unterstützungshandlung gewesen. Also den Segen von ganz oben, also vom Bundesverfassungsgericht haben wir nicht bekommen, aber immerhin dem vom Landgericht Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft hatte dann noch Revision eingelegt, die hat sie dann aber zurückgenommen. Das alles war, wie gesagt, 2024. Aber mit dieser Verfassungsbeschwerde ist dieser ganze Kuchen Radio Dreieckland Unterstützung von links unten in die Media endgültig gegessen.
Okay, ja, danke Alena. Also ich fand das sehr spannend. Ich fand es wirklich auch etwas ungewöhnlich, dass wir darüber nur von der GFF erfahren haben und nicht vom Bundesverfassungsgericht selbst, weil das war schon ja auch in den letzten Jahren durchaus hier im Westen ein großes Thema. Also es hat viele Leute beschäftigt. Und deswegen hätten wir eigentlich schon gedacht, dass das Ganze eine Pressesache sein könnte.
Naja gut, ich nehme an, dass das Gericht, also das Bundesverfassungsgericht, den Beschluss irgendwann noch veröffentlichen wird. Nur dann ist natürlich, dann wissen alle schon Bescheid.
Ja, also ihr wisst auf jeden Fall jetzt schon Bescheid, bevor das Bundesverfassungsgericht es veröffentlicht. Danke, Alena. Und dann geht es jetzt um unser zweites Thema, das eigentlich fest eingeplant war für die Berichterstattung an diesem Tag. Und dafür begrüße ich meinen lieben Kollegen Klaus Hempel hier im Studio. Und bei diesem Thema ging es um Folgendes. Das Land Berlin hat ja schon sehr lange mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Und die dürften sich nach einer weiteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch verschärfen. Denn der zweite Senat hat entschieden, dass die Besoldung der Landesbeamten über viele Jahre hinweg zu niedrig war. Klaus, um was ging es jetzt da genau?
Also entschieden hat das Bundesverfassungsgericht über insgesamt 7 Klagen von Beamten des Landes Berlin, darunter waren Polizisten oder auch Feuerwehrleute. Und deren Fälle, die waren zuvor beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bzw. beim Bundesverwaltungsgericht gelandet. Und da ging es um die Frage, ob die Beamtenbesoldung in Berlin gemessen am Grundgesetz verfassungswidrig ist oder nicht. Bei dieser Frage ist das Bundesverfassungsgericht zuständig, allein zuständig, und deshalb haben die Gerichte die Fälle dann eben dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt.
Und was haben die Kläger denn vorgetragen?
Also die Kläger haben gerügt, dass ihre Bezüge über viele Jahre hinweg zu niedrig waren und dabei auch nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprachen. Und das Verfassungsgericht hat diese Klagen dann zum Anlass genommen, um sich die gesamte Grundbesoldung in Berlin mal anzuschauen. Also konkret ging es dabei um die sogenannte Besoldungsordnung A, die für die meisten Beamten gilt. Für solche mit einer vergleichsweise geringen Qualifikation, aber auch für Beamte des höheren Dienstes. Und das Verfassungsgericht kam dann bei seiner sehr umfangreichen Analyse zum Schluss, dass 95% aller geprüften Besoldungsgruppen verfassungswidrig sind und damit die Besoldung der meisten Berliner Beamten in der Vergangenheit zu niedrig war, und das wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg, nämlich vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2020, also 12 Jahre lang.
Das wird die Finanzprobleme des Landes Berlins wahrscheinlich nicht gerade verbessern, sondern eher noch verschlimmern. Ja, es ist ja jetzt schon lange ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass Beamte einen Anspruch auf angemessene Vergütung haben. Was ist denn jetzt neu an dieser Entscheidung?
Also das Bundesverfassungsgericht hat zunächst einmal erneut betont, wie schon in früheren Entscheidungen, dass Beamte entsprechend ihrer Qualifikation so bezahlt werden müssen, dass ihnen und ihren Familien ein angemessener Lebensunterhalt gesichert ist. Und was als angemessen gilt, das muss ausgekleidet werden nach bestimmten Kriterien. Und da hat das Gericht jetzt in seinem Beschluss eine neue dreistufige Prüfung vorgeschrieben. Gehen wir da mal durch. Also zunächst muss geprüft werden, ob ein Verstoß gegen das Gebot der sogenannten Mindestbesoldung vorliegt. Was steckt dahinter? Die Besoldung darf ein bestimmtes Mindestniveau nicht unterschreiten. Und in ihrer Entscheidung, da haben die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats reingeschrieben, dass die Besoldung mindestens so zu bemessen sei, dass es, ich zitiere, einen hinreichenden Abstand zu einem realen Armutsrisiko gibt. Das ist die Grundlage. Und dann muss man das weiter ausführen. Was bedeutet das eigentlich? In früheren Entscheidungen hat das Verfassungsgericht gesagt, also wenn man sich die unteren Besoldungsgruppen anschaut, dann muss das immer mindestens 15% über dem Grundsicherungsniveau liegen. Also das, was der Staat an Grundsicherung bezahlt. Und das hat das Verfassungsgericht jetzt weiterentwickelt, fortentwickelt. Es hat einen neuen Maßstab formuliert. Künftig ist maßgeblich das sogenannte, jetzt wird es schwierig, Median-Äquivalenzeinkommen. Versteht kein Mensch. Ich habe mir das auch zigmal anschauen müssen. Was ist das eigentlich? Ich übersetze es mal sehr einfach. Das ist so eine Art Durchschnittseinkommen, an dem man sich jetzt orientiert und bei dem man davon ausgeht, dass dieses Durchschnittseinkommen, wenn es unterschritten wird, dann ein Armutsrisiko bedeutet, und deshalb darf es nicht unterschritten werden. Das ist die Prüfungsstufe 1 jetzt.
Und es gibt ja auch noch eine Prüfungsstufe 2. Also was ist da denn relevant?
Also da ist relevant, dass bei der Besoldung für Beamte immer geprüft werden muss, ist sie wirklich noch angemessen, muss sie nicht angepasst werden, nämlich an die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und den Lebensstandard in Deutschland. Und da spielen dann verschiedene Dinge mit rein. Da muss man sich anschauen, wie haben sich die Löhne entwickelt insgesamt, die Tariflöhne beispielsweise. Wie haben sich die Preise entwickelt, haben was mit einer Inflation zu tun, der ausgeglichen werden muss. Und das muss man sich immer wieder anschauen und die Bundesländer müssen da auch dann die Beamtenbezüge immer wieder anpassen und nachbessern.
Und dann kommen wir jetzt zur Stufe 3. Was ist da noch relevant zu prüfen?
Also da soll noch geprüft werden, ob ein Verstoß gegen eine angemessene Besoldung ausnahmsweise verfassungsrechtlich gerechtfertigt wäre. Da könnte man zum Beispiel denken, ein Land ist in einer extremen Notlage finanziell, könnte das Ausnahmen rechtfertigen. Aber da hat das Verfassungsgericht auch klipp und klar gesagt, also eine angespannte Haushaltslage, wie wir es beispielsweise regelmäßig in Berlin haben oder hoher Spardruck, das rechtfertigt so eine Ausnahme nicht. Ich komme mal zum Ergebnis der Prüfung des Verfassungsgerichts. Das kam zum Schluss, das Land Berlin hat die Kriterien, die eben für die Besoldung gelten, nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb müssen die Bezüge jetzt für alle Landesbeamten angepasst werden. Und dafür hat das Land Berlin jetzt bis Ende März 2027 Zeit. Und damit ist klar, das wird sehr belastend wirken für den Landeshaushalt. Kann man noch nicht genau beziffern, aber man muss auf jeden Fall damit rechnen. Das wird ein dreistelliger Millionenbetrag.
Okay, also du hast ja eben schon gesagt, es geht um den Zeitraum von 2008 an bis 2020, also 12 Jahre. Das ist ja schon ein ganz schön langer Zeitraum, wo jetzt diese Besoldung nicht verfassungskonform war. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Nachzahlungen? Kriegt jeder Beamte jetzt quasi mehr Geld für diese 12 Jahre?
Nee, nur diejenigen, die sich wirklich gegen die Besoldung zur Wehr gesetzt haben. Also es gibt wirklich Landesbeamte, die regelmäßig in den vergangenen Jahren, weil sie auch damit gerechnet haben, da kommt irgendwann eine Entscheidung, im Prinzip eine Art Widerspruch eingelegt haben. Das heißt also, wenn ich Widerspruch eingelegt habe gegen meine Besoldungsbescheide, dann muss nachbezahlt werden. Wenn ich nichts getan habe, gehe ich leer aus.
Okay, aber dann kriege ich ab jetzt wahrscheinlich mehr, oder?
Ja, also ich sag mal, die Bezüge müssen ja angepasst werden. Ja.
Es sind ja beim Bundesverfassungsgericht auch noch weitere Verfahren anhängig. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Also insgesamt sind knapp 70 Verfahren noch anhängig aus verschiedenen Bundesländern, also NRW, Bremen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, auch Saarland. Und die müssen abgearbeitet werden weiterhin. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr die nächsten Entscheidungen sehen werden, eben anhand des Maßstabes, der jetzt in diesem jüngsten Beschluss formuliert wurde.
Alles klar. Ja, vielen Dank, Klaus.
Gerne.
Doch das war es noch nicht, denn am nächsten Tag ging es direkt weiter mit einer weiteren Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Hier ging es um Durchsuchungen in einem Asylbewerberheim und damit hat sich meine Kollegin Gigi Deppe beschäftigt. Hallo Gigi.
Hallo.
Gigi, was war denn da genau passiert?
Also da ging es um einen Mann aus Guinea. Die ganze Sache spielt 2019. Dieser Mann sollte nach Italien zurückgeschoben werden und er war zu früheren Zeiten nicht in seiner Unterkunft angetroffen worden, war auch nicht zu einem Termin bei der Behörde erschienen. Und da hat die Polizei gesagt, so, jetzt holen wir den mal ab und sind um 8 Uhr morgens da aufgekreuzt, haben an einer Zimmertür geklopft und da hat aber niemand aufgemacht. Sie haben aber Geräusche gehört, haben gewusst, da ist jemand da drin in seinem Zimmer. Dann haben sie die Sozialarbeiterin gebeten, sie möchte doch bitte aufschließen. Das hat sie nicht gemacht, wollte sie nicht. Und dann haben sie einen Rambock geholt und haben also mit Karacho da die Tür eingedrückt, aufgebrochen. Und da lagen nun in dem Zimmer 2 Männer in ihren Betten noch morgens um 8 in Unterwäsche. Und dann hat die Polizei die Identitäten festgestellt, hat gesagt, ah ja, hier ist unser gesuchter Mann. Und dann haben sie gesagt, er soll sich anziehen und seine Sachen für Italien packen. Und später war eben die Frage, war das überhaupt rechtens? Weil es keinen Durchsuchungsbeschluss gab von einem Richter. Und wenn es eine Wohnung war, die durchsucht wurde, dann hätte es eben einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht.
Okay, und was hat das Bundesverfassungsgericht jetzt zu diesem Fall gesagt?
Mehrere wichtige Dinge. Zum einen sagen sie ganz klar, die Dreierkammer. Da ganz klar ist das auch ein Zimmer. Auch ein Zimmer im Asylbewerberheim ist auch eine Wohnung im Sinne des Grundgesetzes. Die Unverletzlichkeit der Wohnung sei ein sehr wichtiges Grundrecht und gerade weil die Bewohner in einem solchen Heim keine andere Rückzugsmöglichkeiten haben, sei das zugewiesene Zimmer ein elementarer Rückzugsort und deswegen besonders schutzwürdig, wenn man an Frauen denkt, Flüchtlinge, die weibliche Flüchtlinge, die ja oft auch Schwierigkeiten haben in den Heimen angesichts der Männerübermacht, dann leuchtet einem das sofort ein, dass das eine wichtige Sache ist, dass man ein Zimmer hat. Also, Verfassungsgericht sagt auch, das Zimmer im Asylbewerberheim ist eine Wohnung. Und dann sagen sie, naja, also wir prüfen mal, wie steht es denn um den Grundrechtsschutz? Und sie sagen, na, wenn das so wäre, dass die Polizei dahin geht und sagt, wir betreten ja nur, wir durchsuchen nicht und im Nachhinein sagen, ach, wir haben vielleicht doch durchsucht und dann wird es nachträglich noch von einem Richter geprüft. Dieser Schutz, das reicht auf keinen Fall. Es muss vorher feststehen, ja, wir sind nicht ganz sicher, wo der Mann ist. Wir durchsuchen und dafür braucht es unbedingt eben einen Durchsuchungsbeschluss.
Mhm. Und was hat das jetzt für Auswirkungen für Abschiebungen? Werden die jetzt schwieriger?
Das war ja eine große Schlagzeile der Bild-Zeitung. Und ich persönlich glaube das eigentlich nicht. Natürlich ist es so, dass die Ausländerämter wahrscheinlich stöhnen werden, dass sie jetzt das auch noch vorbereiten müssen. Aber eine Abschiebung passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Das ist eine Sache, die wird geplant. Und deswegen muss das einfach auch noch mit berücksichtigt werden, dass man eben den Antrag bei Gericht stellt. Und da gibt es ja die Diskussion um Durchsuchungsbeschlüsse im Strafverfahren oder in strafrechtlichen Ermittlungen. Da wird immer gesagt, na, die Richter geben viel zu schnell ihr Plazett. Das wird gar nicht mehr richtig korrekt geprüft. Also das ist eigentlich eher ein Durchlaufposten. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt deswegen bei Gericht viel Schwierigkeiten geben wird.
Mhm. Und jetzt mal so abschließend, was ist deine Meinung zu dem Urteil? Was hältst du davon?
Also ich glaube, dass es natürlich, es kann gut sein, dass Leute erstmal stutzen oder auch eben in einer etwas migrationsfeindlichen Umgebung natürlich sowieso gesagt wird, was brauchen jetzt diese Ausländer auch noch irgendwelche Grundrechte? Ich denke, aus eigenem Interesse können wir sagen, das ist gut, wenn das Verfassungsgericht das so minutiös prüft, denn es geht eben um den Schutz der Wohnung und das betrifft uns alle, ja. Also wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass das vom Gericht überprüft wird, wenn die Polizei anrückt, wenn ich in meiner Wohnung bin, das kann auch nicht in meinem Interesse sein. Also es ist sehr sinnvoll, dass das Verfassungsgericht hier die Fahne hochhält und sagt, bei diesem Grundrecht müssen wir wirklich ganz streng sein und das muss eben unbedingt vorher geprüft werden von einer Richterperson.
Vielen Dank, Gigi. Und das war es auch immer noch nicht, denn es wurde auch noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die aufhorchen lässt. Dabei ging es um den Terroranschlag von Hanau 2020. Mein Kollege Max Bauer beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Themenkomplex. Hallo Max.
Ja, hallo Fabian.
Max, bring uns doch mal kurz auf den Stand. Um was ging es da nochmal genau?
Also wir denken zurück, der 19. Februar 2020 am Abend gegen 22 Uhr, da hat ein rassistischer Täter in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Sagen wir ruhig die Namen. Kolojan Belkov, Fatih Saracoglu, Serdat Gürbüz, Willi Viorel Paun, Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch, Ferhat Unvar, Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic. Sie alle wurden in dieser Nacht an diesem 19. Februar 2020 erschossen. Sie alle wurden ermordet von diesem Täter, weil der meinte, dass sie wegen ihres migrantischen Hintergrundes nicht zu Deutschland gehören und er sie ermorden kann. Also wirklich eine brutale Tat. Im Grunde muss man sagen, 9 Morde aus rassistischen Gründen, das sind eigentlich die Taten des NSU, aber alle eben begangen in einer Nacht. Bei dieser Tat, da war es so, dass gleich nach der Tat eigentlich ziemlich deutlich wurde, dass es da eben nicht nur diese schreckliche Tat des rassistischen Täters gegeben hatte, sondern eigentlich auch wahrscheinlich Behördenversagen. Fehler der Polizei und von Behörden der Stadt Hanau zum Beispiel. Es gab da ganz viele Vorkommnisse. Einmal der Notruf in der Tatnacht, der war wohl total überlastet. Es gab keinen sogenannten Überlauf-Notruf, das heißt, dass eben eine andere Polizeidienststelle rangeht, wenn der Notruf besetzt ist. Es gab sofort Hinweise darauf, dass der Notausgang am letzten Tatort in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt verschlossen war, sodass die Bargäste eben nicht flüchten konnten, als der Täter in die Bar stürmte und auf sie schoss. Es gab Berichte über den Polizeieinsatz dann in Hanau. Der Täter hat nämlich selbst dort gewohnt, also gleich um die Ecke hat er sozusagen seine Morde verübt. Er hat gewissermaßen, kann man sagen, seine Nachbarn erschossen. Und da gab es einen Polizeieinsatz an einem Täterhaus und da ist vieles schiefgegangen. Da wurde sehr spät das Täterhaus gestürmt. Es kam später raus, dass 13 der 19 SEK-Beamte zuvor in rechtsextremen, rechtsradikalen Chatgruppen unterwegs waren. Also auch ziemlich seltsam. Es kam dann raus, dass der Täter vorher schon mehrfach polizeilich auffällig gewesen war, dass er eine Waffe gehabt hat, dass die Waffenbehörde vielleicht da nicht richtig geprüft hat, dass er auch Briefe geschrieben hat an die Staatsanwaltschaft Hanau, an den Generalbundesanwalt auch. Und die Frage war, hätte man eben diese Tat verhindern können, wäre es anders gelaufen, wenn eben da Behörden anders gehandelt hätten. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund auch jetzt der Verfassungsbeschwerde.
Ja, man merkt schon, du bist ganz schön tief drin im Thema. Das ist jetzt nicht unser klassisches Gebiet, diese strafrechtlichen Verfahren oder also was da schiefgelaufen ist. Aber wie kam es dazu, dass du dich da mit diesem Thema so tiefgehend beschäftigt hast?
Ja, ich bin da so ein bisschen reingerutscht über eine Mitarbeit an einem Podcast-Projekt. Das gab vom Südwestrundfunk damals ein Podcast-Projekt, Die Lücke von Hanau. Und da wurde einfach dokumentiert, was wahrscheinlich schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen zu Hanau beziehungsweise auch im Vorfeld der Tat. Und da habe ich mitgewirkt und bin dann oft nach Hanau gefahren, habe mit Angehörigen von Opfern gesprochen, habe mit Leuten gesprochen, die da näher dran sind. Und mich hat das irgendwie nicht losgelassen, weil es allein schon erschreckend ist, dass sowas in Deutschland möglich ist, dass da ein rechtsextremistischer Täter um sich schießt und gezielt eben Menschen erschießt, die hier schon ewig leben, die hier geboren sind und von denen er einfach meint, sie gehören irgendwie nicht zu diesem Land dazu. Das ist an sich erschreckend, aber es war auch so, dass ich da sehr schnell Zweifel hatte, wie das da gehandhabt wurde. Es gab zwar einen Untersuchungsausschuss in Hanau vom Hessischen Landtag, dass auch viel aufgeklärt wurde, die haben sich auch viel Mühe gemacht, muss man sagen, aber so ein paar Fragen blieben einfach offen. Und das ist was, was einen ja bei so einem schweren Geschehen, also ich meine, das Recht auf Leben wurde verletzt. Und das ist das höchste Gut in unserer Verfassungsordnung. Und da muss eigentlich der Staat reagieren, das alles genau aufklären, wie es dazu kommen konnte. Und da gibt es eben Zweifel, ob alles gemacht wurde von den Opferfamilien. Aber also ich persönlich habe da auch weiter meine Zweifel, weil ich einfach Fragen im Kopf habe, die offen geblieben sind, trotz allem, was bisher passiert ist.
Ja, und jetzt kommt das Ganze nach Karlsruhe. Warum sind die Angehörigen jetzt hier nach Karlsruhe gegangen, um eine Verfassungsbeschwerde einzulegen?
Also der wesentliche Hintergrund ist, dass es bisher eben keinen Prozess zu Hanau gab. Kann man sagen, klar, natürlich, der Täter ist tot, der hat sich selbst erschossen und gegen Tote wird nicht ermittelt. Das Strafverfahren gegen seinen Vater, da war fraglich, ob er eben Mittäter war oder Anstiftung und Beihilfe begangen hat, ist auch eingestellt worden. Und dann fragt man sich ja, was denn nun? Und da wollen eben die Angehörigen erreichen, vor allem von Hamza Kurtovic, der wurde am letzten Tatort erschossen, wollen erreichen, dass es ein Strafverfahren gibt. Denn ihr Vorwurf ist, dass es eben nicht nur der Täter war, der um sich schoss, sondern dass eben auch Behördenversagen mitverantwortlich ist für die Taten, vor allem, dass es auch um fahrlässige Tötung geht. Das ist der Vorwurf. Wir können uns mal ein Beispiel nehmen, also zum Beispiel der Notausgang am letzten Tatort in der Arena-Bar. Da sagen eben die Angehörigen von Hamza Kurtovic, wenn der offen gewesen wäre, dieser Notausgang, dann hätten die jungen Männer in der Bar flüchten können, dann hätten sie es rausgeschafft vor dem Täter. Also auch ihr Sohn Hamza hätte flüchten können und weil eben dieser Notausgang zu war, ist das fahrlässige Tötung durch den Barbetreiber. Aber eben auch durch die Polizei, weil das ist der schwerwiegende Verdacht, der bisher nicht aufgeklärt wurde. Die Angehörigen von Hamza Kurtovic sagen, der Notausgang war abgeschlossen. Das ist auch unstreitig mittlerweile. Der Hessische Untersuchungsausschuss hat das festgestellt. Und sie sagen eben, Hamza hätte flüchten können. Damit ist das fahrlässige Tötung. Und es gab auch eine Anordnung der Polizei, den Notausgang abzuschließen. Somit ist auch die Polizei mitverantwortlich. Das sind die Vorwürfe, die im Raum sind. Und diesen Vorwürfen ist bisher nachgegangen worden durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau. Die wurden aber alle eingestellt. Und auch das OLG Frankfurt hat ein Klageerzwingungsverfahren nicht durchgehen lassen, hat nicht gesagt, dass das zulässig und begründet ist, sodass sozusagen die hessische Justiz gesagt hat, jetzt ist eigentlich alles vorbei mit den Ermittlungen. Und da sagt eben die Familie von Hamza Kurtovic, nee, für uns nicht. Wir haben so viele offene Fragen, die müssen geklärt werden. Es muss weiter ermittelt werden, es muss einen Strafprozess geben. Und das soll nun eben mit der Verfassungsbeschwerde möglich gemacht werden.
Okay, und wie schätzt du das ein? Also, dass das Verfassungsgericht jetzt sagt, ihr müsst nochmal einen neuen Prozess starten, also so, das war noch nicht genug.
Oder zumindest also, ermitteln nochmal,
noch
zumindest
ermitteln.
Zeugen befragen, die nicht befragt wurden oder eben zum Beispiel Sachverständigengutachten
einholen. Also dass Karlsruhe sich da so einmischt und sagt so, hier muss nochmal was passieren, also wie schätzt du das ein? Also gab es so Fälle schon mal?
Also das ist natürlich ganz schwer abzuschätzen, man kann nicht sagen, welche Erfolgsaussichten jetzt diese Verfassungsbeschwerde hat. Was man sagen kann, ist, wie die begründet wird, also geschrieben wurde sie von einem Strafrechtsprofessor aus Kiel, Dennis Bock, und der meint eben, dass vor allem das OLG Frankfurt im Grunde eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht missachtet habe, indem es eben weitere Ermittlungen nicht angeordnet hat oder auch eine Anklageerhebung eben abgelehnt hat. Und die Angehörigen, eben von Hamza Kurcevic vor allem, also die hätten einen Anspruch auf staatliche Strafverfolgung und dieser Anspruch, der sei eben verletzt worden durch das OLG. Und deshalb ist auch das Verfassungsrecht hier wichtig. Das heißt, es geht hier um Justizgewährleistungsansprüche und sie stützen sich da vor allem auf ja schon eine Entscheidung, die schon mal ergangen ist aus Karlsruhe. Das ist die Gorch-Fock-Entscheidung. Da erinnern wir uns daran, da ist eine Offiziersanwärterin auf diesem Segelschulschiff der Bundeswehr gestorben. Und auch da haben die Angehörigen gesagt, da gibt es Verantwortlichkeit eines Schiffsarztes, wollten da auch, dass wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird. Die hatten zwar auch keinen Erfolg in Karlsruhe, aber Karlsruhe hat damals einen wichtigen Grundsatz bestätigt, nämlich, dass auch Angehörige von Mordopfern aus der staatlichen Schutzpflicht für das Leben einen Anspruch auf effektive Strafverfolgung haben. Ist auch was, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof schon mal festgestellt hat. Das heißt, da ist ein Gleichlauf. Da sagt zum Beispiel auch Straßburg, ja, wenn eben es sozusagen einen Mord gibt und wenn die Angehörigen sagen, da sind zum Beispiel auch staatliche Stellen involviert gewesen, da gibt es sowas wie fahrlässige Tötung als Vorwurf, dann muss da dem nachgegangen werden, weil sonst auch das Vertrauen in den Rechtsstaat eben leiden kann. Also da müsse prompt, umfassend und voreingenommen und gründlich ermittelt werden, sagt auch Straßburg. Und jetzt muss man halt mal gucken, wie ist das in dem konkreten Fall? Also hat eben die hessische Justiz diesen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Strafverfolgung verletzt? Ist sie vielleicht eben dem Verdacht, dass Behördenversagen diese rassistische Tat mit ermöglicht haben könnte? Ist sie dem nicht effektiv genug nachgegangen? Diese Fragen, die liegen jetzt in Karlsruhe auf dem Tisch und mal sehen, was Karlsruhe daraus macht, wie entschieden wird.
Und ansonsten könnte es dann auch nochmal zum EGMR vielleicht gehen, oder?
Genau, wenn natürlich die Familie keinen Erfolg hat in Karlsruhe, dann wurde zumindest angedeutet, dass sie weitergehen bis nach Straßburg. Also hier ist wirklich das Bedürfnis da, dass das wirklich aufgeklärt wird, umfassend und zwar vor einem Gericht. Weil das ist natürlich die neutralste Stelle, die es gibt. Nicht ein Untersuchungsausschuss, wo natürlich auch politische Interessen im Spiel sind, sondern ein Gericht, ein Strafgericht soll diese offenen Fragen gerade zum Notausgang in der Arena-Bar klären und eben fragen, ob da eben nicht doch Polizeihandeln mit dabei war und mitverantwortlich war auch für, ja, dass da Menschen gestorben sind in der Bar.
Vielen Dank, Max, dass du dieses wichtige Thema mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Und das war's dann auch für diese Woche, aber ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Den muss ich aber mit einer Triggerwarnung versehen, denn das ist wirklich richtig harter Tobak. Es geht nämlich um ein Thema, es geht um Vergewaltiger im Internet und zwei Journalistinnen haben sich da undercover in diese Szene begeben, haben quasi sich da eingeschleust. Und dieser Podcast heißt Rape Tapes, ist von den Kolleginnen und Kollegen von 11KM Stories und da hören wir mal kurz rein.
Hi. Ich bin Isabel Ströh, Investigativjournalistin beim NDR. Mehr als 2 Jahre lang haben wir undercover in einem bisher unbekannten internationalen Vergewaltigernetzwerk recherchiert. Es geht um schwerste Sexualverbrechen und darum, wie sie geplant und organisiert werden. Die Story hört ihr jetzt im Podcast Rape Tapes.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das.
In der neuen Staffel von 11KM Stories nehmen wir, meine Kollegin Isabel Bär und ich, euch mit auf unsere verdeckte Recherche. Ihr seid dabei, wie wir den Tätern auf die Spur kommen und wenn wir eine Frau treffen, deren Fall erst durch unsere Recherche ans Licht kommt. Rape Tapes, die neue Staffel von 11KM Stories. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und das war's dann auch mit den Justizreporterinnen für diese Woche. Wenn ihr Feedback für uns habt, weil euch diese Folge gefallen hat oder ihr auch Kritik äußern wollt, dann meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns immer über E-Mails an justizreporterinnen@swr.de. Danke fürs Mitmachen an alle, die dabei waren. Das waren, glaube ich, mehr Gäste als je, die wir in einer Folge hatten. Also an Max, an Gigi, an Klaus und an Alena. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss.